Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir haben einen neuen Kandidat. Wir haben einen neuen Kandidat für den Bundesrat. Niemand hat an ihn gedacht. Niemand hat den auf der Liste gehabt. Christoph Blocher, SVP, wird wieder Bundesrat werden. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat das angekündigt bei Tele Blocher und gesagt, ja, er würde es machen. Er würde auch ins VBS gehen, wo ja offenbar niemand will. Und er hat gleichzeitig ein bisschen über die Mitte gelästert. Eine Blamage sei das, was da die Mitte abliefert. Und das Interessante ist, er trifft sich dort mit dem Cedric Wermuth und dem Matthias Meyer. Die haben in ihrem Format haben die auch gesagt, das ist eine Blamage, was da geliefert wird. Sie haben sich lustig gemacht, oder? Weil der Gerhard Pfister der ganze Zeit davon geredet hat, ja, die SP hat ja auch zwei Leute auf dem Ticket gehabt. Ja, aber bevor die SP eben ihr Ticket gemacht hat, hat sie 5-6 zur Auswahl gehabt und dann 2 genommen. Und bei der Mitte, wir wissen es alle, sieht das ein bisschen anders aus.
Genau, also man muss wirklich sagen, die Partei, die noch vor kurzer Zeit das Gefühl hatte, 2 Sitze ist das Mindeste, was sie braucht und eine Personaldecke vorgestellt hat, die so dick ist wie in einem Bunker. Ja, sie ist jetzt zur Lachnummer geworden. Das machen sich alle lustig in Bern über die Partei, die jetzt mit Mühe und Not 2 Kandidaten zusammengebracht hat, die aufs Ticket können. Und es ist natürlich schon hart, wenn sogar ein SP anfängt zu lachen, wo sich ja sonst eigentlich immer ein bisschen in Acht nimmt, weil die Mitte ist ja der einzige wirkliche zuverlässige Bündnispartner, wenn sie überhaupt einen haben im Parlament. Von dem her interessant. Aber gehen wir mal schnell zum Christoph Blocher. Ja, ist klar, ob das jetzt so ganz ernst gemeint ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Der Punkt ist ja, wenn er natürlich, und um da ist es ja gegangen im Teleblocher, wenn er natürlich kritisiert oder sagt, man sollte beim VBS das und das und das und das machen, ist ja klar, dass dann irgendeiner vielleicht einer fragt, ja, dann machen sie es doch selber. Und ich muss jetzt mal ernsthaft sagen, also der Christoph Blocher sieht es vielleicht weniger ernst als ich. Ich fände das super. Ich fände das super, er sollte sofort antreten, weil wir sehen jetzt, erstens sehen wir ja in Amerika, dass auch ein Trump mit 78 noch genug rüstig ist, um das zu machen. Der Christoph Blocher ist, wenn es mir recht ist, ja, 83. Ich habe immer noch einen Eindruck von ihm, er ist immer noch so rüstig, wie er immer war. Vielleicht nicht gerade wie mit 20, aber doch immer noch total gut zu Weg. Und wir müssen jetzt mal ehrlich sein, also wenn man sieht, was jetzt in Washington läuft, wie man eine Regierung aufräumt, oder ein Departement aufräumt, vielleicht besser gesagt. Und das VBS ist wirklich in einem Zustand vom Verteidigungsministerium vom Kongo. Muss man vielleicht wirklich den Christoph Blocher rufen, dass er das macht? Ich meine es jetzt ganz ernst. Ich finde es eigentlich eine sehr gute Idee. Ich finde auch das sehr grosszügig vom Christoph Blocher, dass er sagt, die arme Mitte, die ja keine Leute mehr hat, denen können wir jetzt mal das abnehmen, dass die Last. Offensichtlich ist sie ja Last. Ich meine, alle haben abgesagt. Also es wird ja gar niemand bei der Mitte so richtig Bundesrat werden, weil es ist nicht so anstrengend im VBS. Und von dem her finde ich, ist völlig fair, dass nachher der Christoph Blocher sagt, den Sitz geben wir nachher zurück, der Mitte. Jetzt haben sie noch 15 Jahre Zeit, um wieder ein bisschen Nachwuchs aufzubauen. Von dem her, sehr ein intelligenter, sehr ein guter Vorschlag.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, die Art, wie der Blocher führt, mit ganz klaren Szenarien auf einem A4-Blatt, Blocher-Prinzip und so weiter, das funktioniert im VBS gut, weil die Leute sind sich dort gewöhnt, dass man nicht, also gut, vielleicht, es hat dort auch Leute, die 20-30-seitige PowerPoint-Folien machen, habe ich mal gehört, sagen, wo nichts draufsteht. Auf.
Das hört dann endlich wieder
aber auf. Aber das hört dann, genau, das hört dann endlich auf, oder? Und was auch noch interessant ist, weißt, Mitte links, auch im Übrigen Matthias Meyer und Cedric Wermuth betonen ja immer, dass Frau Amherd im Vergleich mit ihren SVP-Vorgängern ja unglaublich erfolgreich gewesen, oder? Und gerade darum wäre es gut, wenn der Christoph Blocher das übernimmt. Dann kann man nämlich zeigen, was wirklich Erfolg im VBS heisst. Ich bin überzeugt, dass er mit wenigen Federstrich gewisse Sachen anbringt. Im Bundesrat wird das dann ein bisschen schwieriger haben. Aber auch dort, ich meine, ja, man muss halt Leute überzeugen. Aber die SVP ist ja nicht so weit weg von einem dritten Bundesratssitz. Von dem her, ja, ich sehe das Szenario eigentlich auch, müsste man sich sicher überlegen. Und die SP schreit ja nach einer grösseren Auswahl. Und die können sie jetzt haben.
Genau, also von dem her muss ich sagen, ein sehr guter Vorschlag. Bitte nominieren, sofort Fürschi machen. Aber jetzt mal eben, wirklich Spass beiseite. Es ist wirklich so, dass man über so überprüft jetzt, wie der Christoph Bloch in der Regierung, wo aus der Privatwirtschaft das reinbringt, was eben jetzt in Amerika auch zu beobachten ist. Ich habe gerade auch heute wieder mit über dem geredet. Ich meine, das ist eigentlich nur Begeisterung. Das löst nur Begeisterung aus, weil wir wirklich merken, die Bürokratie ist an eine Grenze gekommen. Die Bürokratie ist erstens zu gross, zweitens zu ineffizient, drittens unübersichtlich, viertens verschwenderisch. Da braucht man Leute, die sich gewöhnt sind, unter in einem kompetitiven Umfeld überhaupt zu agieren. Das ist das Problem von der Verwaltung, dass die Verwaltung viel zu wenig Wettbewerb hat. Sie muss sich ja nie messen mit dem Kongo. Und deshalb sind wir jetzt auch auf dem Zustand vom Kongo. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema.
Ja? Nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei Meyer Wermuth, wo ich geschaut habe. Also, sie haben immer bei einem Namen haben die beiden gläsige Äugel bekommen und wirklich träumerische Blick, oder? Und das ist bei Gerhard Pfister. Also es ist halt wirklich, es ist so, wie wir letzte Woche gesagt haben, wenn sie könnten wirklich frei wählen, sie würden Pfister wählen und zwar nicht Martin Pfister, sondern eben Gerhard Pfister.
Aber es ist ja tragisch für den Gerhard Pfister, oder?
Ja.
Wo ein katholisch-konservativer ist, der so verdorben hat sich mit vielen, vielen Bürgerlichen, dass heute die treuesten und zuverlässigsten Wähler von ihm wahrscheinlich die SP wären. Ich meine, irgendetwas ist da schiefgelaufen, Gerhard Pfister. Etwas ist schiefgelaufen, dass die eigenen Leute dir nicht mehr über den Weg trauen, während der politische Gegner, der dir früher noch hätte können, Gift geben, plötzlich so fein ist. Da stimmt etwas nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein guter Vorschlag von der SVP zum Klimaabkommen. Um was geht's?
Ja, die SVP fordert, am Sonntagabend hat sie das gemacht, ja, man soll austreten aus dem Klimaabkommen von Paris, das 2015, also vor 10 Jahren, unterzeichnet worden ist. Es gibt natürlich dann ganz viele, die sagen, Hilfe, nein, ist ganz schlimm, das dürfen wir doch nicht, oder? Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, oder? Was hat das Abkommen tatsächlich erreicht? Was läuft dort bei dem Abkommen? Oder? Man muss schon sehen, das ist eins von diesen vielen internationalen Abkommen, wo irgendwelche Sachen verkündet, also eben, man will unbedingt den Klimawandel auf 1,5, maximal 2 Grad begrenzen, steht im Artikel 2. Es steht aber auch noch im Buchstaben B, das bringen die wenigsten, dass man ja will sich anpassen an den Klimawandel. Ich würde sagen, das wäre auch noch eine gute Idee. Aber braucht es wirklich nichts, wenn man überlegt in diesen 10 Jahren, außer die Ankündigungen, auch jetzt gerade wieder. Es wäre wieder so eine Frist gewesen, wo die Länder hätten müssen einreichen, was sie bis 2035 in Sachen Klimaschutz vorhaben. Die allermeisten haben die Frist vorbeigehen lassen. Natürlich die Schweiz nicht, wir reichen immer etwas ein. Aber es zeigt doch, dass das Abkommen eigentlich keine Wirkung hat. Das, wo viel die grössere Wirkung hat, das haben wir mal auf dem Nebelspalter haben wir das mal gebracht, oder? Die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und von Treibhausgasausstoß, die macht die Wirtschaft, sie macht sie einfach. Und wenn wir den Pfad weitergehen, dann erreichen wir schon auch, wenn man das Trend extrapoliert, einmal netto null, vielleicht halt 2070. Das ist aber nicht der Untergang, das muss man auch mal festhalten. Also es läuft etwas, aber ich glaube wirklich, das Klimaabkommen und dann gibt es natürlich ein UNO-Klimasekretariat mit einer offiziellen Seite, mit einem Chef, der kommt aus Granada, oder ganz wichtig und so. Ich glaube wirklich, wir müssen mal darüber reden, was nützt wirklich etwas und wo könnte man vielleicht eben gleich rausgehen.
Genau, also das ist auch wieder ein Vorbild aus Amerika, man ist dort schon austreten. Ich meine, vielleicht nur eine wichtige Tatsache. Die Welt hat noch nie in ihrer ganzen Geschichte so viel CO2-Emissionen gehabt wie 2023. 2024 ist es genau gleich. Noch nie so viel. Trotz allen Abkommen, trotz allen staatlichen Anstrengungen, trotz allen klimapolitischen Massnahmen, die sehr viel gekostet haben zum Teil. Also, den Weg gibt es gar nicht, wo die Leute meinen, das geben, dass wir vom CO2 so schnell, also wir würden ja sowieso nicht wegkommen, wir würden ja sterben ohne CO2, aber dass wir wirklich wegkommen von den fossilen Brennstoffen, die CO2-Emissionen ja verursachen, in dem höheren Mass, dass wir das schaffen im Jahr 2050 oder Dominik auch im 2070, nein, ist unmöglich. Es wird nie passieren. Es wird sowieso nie passieren, weil die Welt der grösste Teil der Welt ist auf einem Wohlstandsniveau, wo sie findet, wir haben noch Luft nach oben. Und das kannst du nur mit Energie machen. Und Energie haben wir zurzeit nur aus den fossilen Brennstoffen in diesem Übermass. 82% von unserem ganzen Energiebedarf auf der Welt ist immer noch fossile Brennstoffe. Hat sich praktisch nicht verändert in den letzten 10 Jahren, seit man da die ganze Zeit vom Pariser Klimaabkommen tut schwadronieren. Es ist nur schwadronieren. Es passiert nichts. Es ist für die Galerie. Es ist, dass damit Greta Thunberg zufrieden ist. Es funktioniert nicht. Hört auf, werdet realistisch. Und realistisch ist, der Klimawandel findet statt. Es wird wärmer. Ein grosser Teil davon sind wir dafür verantwortlich. Aber es ist ein Trade-off. Was wollt ihr? In die Steinzeit zurück? Da habt ihr ein bisschen weniger CO2-Emissionen. Oder euch anpassen an Klimawandel. Und es wird um das gehen. Wir werden nur über das müssen diskutieren, wie können wir uns anpassen, wie können wir die grössten Probleme, die es gibt, lösen. Und es gibt aber auch sehr viele Vorteile, muss ich auch sagen. Oder? Die Klimaerwärmung hat auch Vorteile. Es ist nicht nur nachteilig. Gut, aber grundsätzlich finde ich, ein guter Vorschlag von der SVP hat natürlich überhaupt keine Chance, weil die Leute immer noch das Gefühl haben, mit einem Klimaabkommen haben wir eigentlich schon alles erreicht. Das ist ja schlimm an der Politik und das sollte man als Bürger nicht mehr mitmachen. Hört auf, diesen Politikern zu glauben, die euch Zeug versprechen im Jahr 2050, wo sie gar nicht mehr da sind, wo sie nie mehr gemessen werden. Das Schlimmste an den heutigen Politikern, an den Berufspolitikern ist, dass sie in einem Umfeld tätig sind, wo es nie auf messbare Resultate drauf ankommt. Wo sie einfach schwadronieren. Tönt die Schwadroneur endlich abwählen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ins Gleiche hineingeht ein ganz guter Artikel von Fabian Schäfer, ein gutes Interview in der Zürich Zeitung heute mit einem, ja, wie soll man sagen, einem Sozialhelfer, der lange in der Sozialhilfe gearbeitet hat und Sachen sagt, da wird es einem schlecht. Dominik.
Das ist der Urs Mühle. Er hat lang für den Ausbau von der Sozialhilfe gekämpft. Jetzt warnt er vor dem Gegenteil. Er sagt, das Sozialsystem läuft aus dem Ruder und vor allem das Verhältnis vom Staat und vom Individuum, wer was machen muss, das sieht er bedroht, oder? Er sagt, es ist nötig, dass die Menschen wissen, sie müssen sich eigentlich zuerst selber helfen. Es braucht sie, oder? Der Staat, du kannst nicht einfach sagen, der Staat muss jetzt alle meine Probleme lösen. Und er sieht das bedroht durch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die tut, ohne jede demokratische Kontrolle. Im Hintergrund tut die Richtlinie, die sie rausgibt, tut sie überarbeiten. Und überarbeiten heisst vor allem ausbauen. Sie behauptet zwar, es gäbe keine Mehrkosten, aber was bekannt ist, also aus dem Interview raus, ich muss sagen, ich bin selber, ich kenne die Entwürfe nicht, eben, und weil es keine demokratische Kontrolle gibt, ist das auch nicht einfach so einsehbar. Es ist einfach so, dass man eigentlich die ganze Sache zu einem Rundum-Paket ausbaut. Insbesondere, dass man die sogenannten situativen Leistungen ausbaut. Und das ist sozusagen wie das, was man zusätzlich zum Grundbedarf in der Sozialhilfe noch bekommen kann. In den Dokumenten, die man findet bei der SKOS, ich bin heute Morgen schnell schauen, weißt, da geht's wirklich um Nothilfe. Also, wenn wirklich jemand dringend wegen einem Unfall, weißt, irgendwie zahnärztliche Leistungen braucht, ja, dann kann man sagen, okay, das zahlen wir jetzt auch noch. Aber in der Praxis, erzählt er zum Beispiel, man hat einer Tochter von einer arbeitslosen Familie Beiträge an eine Klavierschule in Portugal gezahlt, oder? Oder man hat einen Reis gezahlt an einen Weihnachtsmarkt, oder? Deckt durch irgendein Arztzeugnis, wo die Frau eingereicht hat, sie müsse zu Verwandten gehen oder so. Das ist natürlich, so geht's natürlich nicht. Sozialhilfe muss die Leute wieder auf die Beine stellen, aber laufen müssen sie selber.
Genau, wir haben schon darüber geredet, über den Vorschlag von Raphael Golta, der genau auch in die Richtung geht, wo man eigentlich überall schaut, dass die Leute möglichst lang und möglichst viel Sozialhilfe bekommen und man das Gefühl hat, das sei jetzt wahnsinnige humanitäre Massnahmen und es ist eine absolut menschenfindliche, asoziale Politik, weil man die Leute kaputt macht. Man macht sie ja kaputt, weil sie ja überhaupt keinen Anreiz mehr haben, irgendetwas für ihr eigenes Leben zu machen, Eigenverantwortung irgendwo zu übernehmen. Und Eigenverantwortung macht Freude. Auch der Herr Golta wird ja in Eigenverantwortung sein Leben führen. Sie machen es ja. Es ist eine Elite, ähnlich wie früher der Klerus und der Adel, wo irrsinnig findet, wenn einfach die Leibeigenen werden einfach mit Geld ein bisschen versorgt oder nicht versorgt, je nachdem, möglichst abhängig. Das ist die heutige Vision von sehr vielen Leider, von sehr vielen linken Politikern, aber auch sonst von anderen Politikern, die sich zu wenig noch Gedanken machen über das Thema. Und ich habe jetzt auch wegen dem Fall Galta ein bisschen auch angeschaut, die Richtlinien, die Rundschreiben, die das Staatssekretariat für Migration macht, und dort ist auch das Problem, eben der Sozialhilfebezug von Flüchtlingen, angeblichen Flüchtlingen. Da wird es einem schlecht. Das wird es einem schlecht. Es ist schon, leset einmal den Text. Das ist ja wahnsinnig. Das kann gar niemand mehr lesen. Das ist so kompliziert. Das ist so komplex. Wenn du das liest, denkst du einfach, komm, tu mich pensionieren. Ich will nichts mehr wissen von dem.
Der Vorschlag, den Herr Mühle macht, ist, dass man mehr mit Pauschalen schafft, wo dann zum Beispiel das Ganze, einfach ein Budget für ein ganzes Jahr. So müssen dann die Sozialhilfeabhängigen mit dem Geld selber umgehen lernen. Und wenn jemand das nicht kann, ja, dann wird der Kunde halt einen Beistand über, oder? Aber nicht dann, weißt du, um einzelne Frankenbeträge streiten, habe ich das Recht noch oder dieses Recht? Oder eben, Zürich will ja noch einen Beistand finanzieren, einen juristischen Beistand, damit die möglichst alles können einfordern, oder? Das tut die Leute noch mehr in Abhängigkeit bringen. Dann eine Alternative wäre natürlich, ich komme wieder mit einer negativen Einkommensteuer, also mit Steuergutschriften. Das funktioniert gut in den USA, hat wirklich die Armut bekämpft, Anreiz gesetzt, für Leute wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen, insbesondere für Frauen. Das ist die beste Massnahme für Frauen. Es gibt wunderbare Studien dazu. Wir sollten wieder, eigentlich muss man die Kosten eben abschaffen, oder? Man muss nicht alles über einen Leisten schlagen, sondern man muss unterschiedlich. Wir brauchen einen Wettbewerb von Gemeinden und Kantonen. Wer das beste Sozialhilfesystem hat, wo am meisten Erfolg hat, definiert als Leute wieder eingliedern in den Arbeitsmarkt, wieder auf die eigenen Beine stellen. Den Wettbewerb muss man wieder herstellen und nicht einheitliche Richtlinien schaffen.
Genau, und am Schluss kommen dann einfach alle Sozialhilfeempfänger auf Zürich und dann sollen die Rot-Grünen selber schauen, wie sie mit dem Problem umgehen können. Weil das ist ja auch, die Folge von SKOS ist ja auch, dass eben die Sozialhilfe überall schlecht gemacht wird, zu grosszügig ist, zu viel beschissen wird, zu viel Unsinn finanziert wird und so gibt es natürlich auch keinen Anreiz für die einzelnen Gemeinden, eben auch härter zu werden, oder? Weil wenn man da einen gewissen Spielraum hätte, dann könnte man sehr viel mehr machen in den Gemeinden und vor allem auch den Kantonen. Und ich sage es noch einmal, alle Sozialhilfeempfänger gehen auf Zürich. Beim Herrn Golta im Garten hat sicher noch Platz für ein Zelt oder so. Einfach grundsätzlich gehen auf Zürich, das ist die beste Idee. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Kanton Solothurn hat Regierungsratswahlen und da gibt es eine Kandidatin, die noch relativ gute Chancen hat. Die ist leider von der SVP, leider aus Sicht der meisten Journalisten im Kanton Solothurn. Dominik, um was geht's?
Ja, sie wäre die erste SVP-Regierungsrätin und die SVP ist, glaube ich, die grösste Partei auch im Kanton Solothurn. Sie hat Chancen, gewählt zu werden. Ich habe auch ein Interview gehört bei Aktivradio. Das ist ganz eine vernünftige Dame, aber sie hat jetzt einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Sie hat sich nämlich am Sonntag gefreut darüber, dass die Solothurner Bevölkerung mit 60% des Energiegesetz, wo vor allem Subventionen und keine Wirkung vorgesehen hätte, abgelehnt hat. Und sie hat sich in einem Video, hat sie sich halt richtig, ja, richtig gefreut, wie man das macht, wenn man sich engagiert hat für etwas in der Politik. Und jetzt kommt der Adrian Remund, Journalist von Tele M1 und bei der Solothurner Zeitung und er gesagt, ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Kritik an Sibylle Jecker nach Jubel bei Energiegesetzabstimmung. Er geht dann einen Grünen fragen, einen grünen Vertreter, der gerade am Abräumen ist von der Ja-Plakat. Der heisst Heinz Flück, Jahrgang 54. Der sagt, ja, also er hoffe, also wegen dem jetzt soll man die Frau Jecker nicht wählen. Der Heinz Flück ist eben bei den Grünen, er ist auch beim VCS, er ist bei Greenpeace, WWF, VPOD, Public High, ProVelo, NWA, Biovision, Birdlife und sonst. Am liebsten ist der Heinz Flück im Garten. Ich esse gerne meinen eigenen Salat. Und ich würde sagen, es wäre besser gewesen, der Heinz Flück wäre im Garten geblieben und hat Salat gegessen.
Genau, und hat nicht so einen Kopfsalat im Kopf. Nein, aber es ist noch herzig. Ich kann mich gut erinnern an die Jubelbilder, die wir gesehen haben, wo die 13. Rente für die AHV durchgekommen ist. Also da müssen ziemlich viele Politiker von der SP und von den Grünen sollten eigentlich abgewählt werden, weil die haben sich gefreut und wir können uns erinnern, sowohl Bundesrat wie Bundesversammlung ist dagegen gewesen. Das ist nicht, niemand hat das wollen, die 13. Rente. Und dann jubeln da so Leute wie der Pierre-Yves Meyer.
Aber ganz schlecht.
Das geht gar nicht. Das sollte man nicht als Ständerat wieder bestätigen. Das kann nicht sein, dass sich Politiker dürfen freuen, wenn sie gewinnen. Das geht nicht. Und da hat
über Herr Demokratie.
Flück heisst er, der Herr Flück.
Ja.
Der Herr Flück, der Herr Flück. Gut, der hat da völlig recht. Also ich muss sagen, gerade die Grünen jubeln ja, da haben sie sowieso nie etwas zum Jubeln, deshalb sind sie da auch ein bisschen weniger gefährdet, oder? Wenn sie natürlich wieder 70% gegen sich haben, dann gibt es natürlich nicht viel zu jubeln. Nein, ist total ein Unsinn. Aber ist natürlich eben, wir sagen es immer wieder, 76% der Journalisten sind links. Und zwar per Selbstdeklaration. Deshalb bestellen die Zeitungen ab. Solothurner Zeitungen, weg! DLM1, weg! Solche Journalisten brauchen ihr doch nicht. Wir sind offen, wir sagen, wo wir stehen. Jeder weiss, wo wir stehen. Wir tun nicht so, als wären wir da so ganz ausgewogene, objektive. Objektiv sind wir schon, aber wir haben eine Haltung. Und jeder weiss, wo wir stehen. Und wir machen nicht solche Dreckgeschichten, wie die Solothurner Zeitung macht, die Dreckzeitung. Gut. Also, in dem Sinn, Bern einfach. An dem 11. Februar, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr die Solothurn-Zeitung könnt nachher vergessen. Ganz wichtig. Und das Zweite ist, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr die Solothurn-Zeitung jetzt abgestellt habt. Gut, macht's gut. Bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch